Peter für heute eingeplant. Und es wäre mir lieb, wenn er heute hier stehen könnte und er würde die Predigt halten. Aber er ist nun heimgegangen zum Vater und jetzt müsst ihr heute mit mir Vorlieb nehmen. Ich kann mich nur an sehr wenige Ereignisse in meiner frühesten Kindheit erinnern. Aber als ich diese Predigt heute vorbereitet habe, da ist mir ein Ereignis in Erinnerung gerufen worden. Ja, das habe ich schon längst vergessen und es war nur eine Kleinigkeit eigentlich. Ich war wirklich noch ganz klein und ich kann mich erinnern, wir hatten Besuch von irgendwelchen Verwandten aus Österreich. Die kamen aus Wien und dabei war ein kleiner Junge, der hieß Franzl. Und ich habe nur ganz wenig in Erinnerung von diesem Franzl. Ich habe nämlich in Erinnerung, was er immer wieder gesagt hat. Und wisst ihr, was er immer wieder gesagt hat? Er sagte, das morgi net, das will ich net. Für die, die der deutschen Sprache nicht so mächtig sind, das mag ich nicht, das will ich nicht. Das morgi net, das will ich net. Und dann stampfte er noch mit dem Fuß auf. Und ihr könnt euch das sicherlich vorstellen, so manche Eltern, die können das vielleicht nachvollziehen, wenn sie an ihre eigenen Kinder denken. Aber das ist mir bei Franzl in Erinnerung geblieben. Ja, wieso komme ich gerade auf Franzl zu sprechen? Ihr werdet das sehen, wenn wir jetzt gleich den Predigttext hören und lesen. Ich denke, ihr kriegt die Verbindung dann schon hin und wenn nicht, dann sage ich dann nochmal was während der Predigt. Ja, schlagt auf bitte Lukas Evangelium Kapitel 22. Und unser Predigttext steht heute in den Versen 39 bis 46. Lukas Kapitel 22, die Verse 39 bis 46. Und er, also Jesus, ging nach seiner Gewohnheit hinaus an den Ölberg. Es folgte ihm aber auch die Jünger. Und als er dahin kam, sprach er zu ihnen, betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Und er riss sich von ihnen los, etwa einen Steinwurf weit, und kniete nieder, betete und sprach, Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel und stärkte ihn, und er geriet in Todesangst und betete heftiger. Und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Und er stand auf von dem Gebet und kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend vor Traurigkeit und sprach zu ihnen, was schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Ich möchte nochmal mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir dein Wort haben und dass wir heute diesen Text betrachten dürfen. Wir bitten dich um Aufmerksamkeit, um offene Herzen, dass wir lernen, dass wir einmal sehen, was ist da passiert, aber auch, dass wir etwas für unser eigenes Leben mitnehmen können. So hilf uns bitte und wirke du in unserem Herzen und segne uns. Amen. Wir betrachten gerade das Lukas-Evangelium fortlaufend. Und wir sind mittlerweile im 22. Kapitel und mit dem Herrn Jesus heute in dem Ort Gethsemane angekommen. Bisher bestand das Lukas-Evangelium aus zwei großen Teilen. Erstens bis Kapitel 9, dort beschreibt Lukas die Identität Jesu. Wer ist denn dieser Jesus eigentlich, von dem er hier den Lebensbericht weitergibt? Und er macht ganz deutlich, Jesus ist der von Gott gesandte Retter, der in die Welt gekommen ist, um sein Leben als Opfer, als Lösegeld zu geben, damit Menschen, damit Sünder mit Gott versöhnt werden können. Und dann ab Kapitel 9 kommt der zweite Abschnitt des Lukas-Evangeliums. Da beschreibt Lukas, wie sich der Herr Jesus von Galiläa auf den Weg nach Jerusalem macht. Warum nach Jerusalem? Um genau dort das zu erfüllen, wozu er gekommen ist, nämlich sein Leben als Opfer, als Lösegeld zu geben. Und hier in unserem Textabschnitt sind wir am Übergang zum dritten großen Abschnitt des Lukas-Evangeliums, nämlich die Passion Jesu Christi, das Leiden und das Sterben Jesu Christi. Und im Grunde endet hier der zweite große Abschnitt und der dritte beginnt. Aber lasst uns gerade noch mal zurückblicken, was war denn gerade so passiert? Jesus hatte gerade mit seinen Jüngern das Passa gefeiert. Er hatte die letzte Zeit seines Lebens mit den Jüngern zusammen verbracht. Er hat sie auf das vorbereitet, was jetzt kommt. Er hat ihnen gesagt, ich werde jetzt gehen und ich werde den Heiligen Geist senden und hat sehr viel über den Heiligen Geist gesprochen. Er hat auch für sie gebetet. Gerade das hohepriesterliche Gebet, von dem wir im Johannes Kapitel 17 lesen, ist ja in dieser Zeit passiert. Und er feierte das letzte Mahl und setzte mit diesem Mahl den neuen Bund ein. Ihr erinnert euch an die Predigt, die Mike vor einigen Wochen gehalten hat, wo er das wunderbar erklärt hat. Das war also wirklich, mir ist so viel aufgegangen bei dieser Predigt. Ich habe so viel neu verstanden. Aber dass Jesus den neuen Bund gestiftet hat, der dann später auch noch durch seine Kreuzigung letztendlich eingesetzt wird. Heute wollen wir mit dem Herrn Jesus nach Gethsemane gehen und ich möchte eure Aufmerksamkeit heute auf drei Punkte lenken. Erstens das Gebet Jesu, zweitens die Hingabe Jesu und drittens die Ermahnung Jesu. Das Gebet Jesu, die Hingabe Jesu und die Ermahnung Jesu beginnen wir mit dem Gebet Jesu. Es wird uns berichtet, dass der Herr Jesus nach seiner Gewohnheit zum Ölberg ging. Der Garten oder das Landgut Gethsemane befindet sich am Ölberg gegenüber und nicht weit von der Stadt Jerusalem entfernt. Die genaue Lage ist uns nicht bekannt. Der Ölberg heißt aber Ölberg, weil dort Ölbäume, also Olivenbäume, wuchsen und es ist naheliegend, dass dort auch die Oliven gepresst wurden, um sie dann zu Öl, ja, zu machen. Und ich dachte, ach, was ist das für ein passender Ort für das, was wir gerade hier lesen und was wir gerade hier betrachten. Da werden die Oliven zu Öl gepresst und man hat den Eindruck, dass auch der Herr Jesus hier in einer Art Presse ist, dass er gewaltig unter Druck kommt. Es gibt mehrere Gründe für den Besuch des Ölbergs. Erstens, so lesen wir hier in diesem Text, war es die Gewohnheit Jesu, dass er dorthin ging, um zu beten. Zweitens wollte er beten und deswegen ging er zum Ölberg. Und der dritte Punkt ist der, er wusste, dass dort Judas hinkommen wird, um ihn zu verraten. Schauen wir aber nun auf das Gebet. Vers 41. Und er riss sich von ihnen los, etwa einen Steinwurf weit, und er kniete nieder, betete und sprach, Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Für diejenigen, die der Betrachtung des Lukas-Evangeliums gefolgt sind, also die, sag mal, jedes oder die regelmäßig hier die Predigten dann auch mitverfolgen, dann könntest du dich über dieses Gebet wundern, oder? Spätestens ab dem 9. Kapitel wird nämlich klar, dass der Herr Jesus nach Jerusalem geht, um dort zu leiden und zu sterben. In unseren Bibeln finden wir allein drei Überschriften, die mit die erste, zweite und dritte Leidensankündigung Jesu überschrieben ist. Und noch viel häufiger spricht der Herr Jesus davon, dass er leiden und sterben muss. Immer wieder und immer wieder bereitet er gerade seine Jünger darauf vor. Und wenn wir noch ein Stück weiter zurückdenken oder ein bisschen breiter denken, dann wissen wir doch, der Heilsplan Gottes sieht vor, dass der Herr Jesus am Kreuz sterben muss. Vor Grundlegung der Welt hatte Gott den Plan, dass sein Sohn Mensch wird und dass er leiden und sterben muss. Das war doch ganz klar. Das war der Plan Gottes von Anfang an. Und deswegen könnten wir uns doch jetzt über dieses Gebet wundern, dass der Herr Jesus betet, Herr, wenn es möglich ist, Vater, wenn es möglich ist, dann erspar mir doch bitte dieses Leiden. Hatte nicht gerade der Herr Jesus den neuen Bund ins Leben gerufen? Er hatte ihn angekündigt und er hatte deutlich gemacht, wenn ich mein Blut vergieße am Kreuz, dann wird der neue Bund Gottes, dieser Gnadenbund Gottes eingesetzt werden. Er hat es doch gerade noch seinen Jüngern gesagt. Und jetzt kniet er nieder und er ringt mit Gott dem Vater und er betet, Vater, wenn es möglich ist, so nimm doch diesen Kelch von mir. Bei Lukas ist nur einmal davon die Rede und bei Matthäus lesen wir, dass er immer wieder dieses Gebet vor den Vater bringt. Herr, wenn es möglich ist, so nimm doch diesen Kelch von mir. Wissen wir, was mit dem Kelch gemeint ist? Es bedeutet, symbolisch steht dieser Kelch für das bevorstehende Leiden und Sterben, das dem Herrn Jesus wirklich bevorsteht. Und sein Ringen und dieses Gebet, das der Herr Jesus hier gerade vor den Vater bringt, geht darum, Vater, gibt es denn keine Möglichkeit, dass mir dieses jetzt erspart bleibt? Muss ich diesen Weg wirklich gehen? Herr, gibt es denn eine Möglichkeit? Und wenn es eine gibt, dann erspar mir das bitte. Und ich möchte mit euch kurz darüber nachdenken, was können denn die Gründe sein, warum der Herr Jesus dieses Leiden erspart haben möchte. Fällt euch da selbst etwas ein? Was könnten die Gründe sein? Nun, erstens, war sich der Herr Jesus seiner bevorstehenden Leiden bewusst. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr mit Leiden konfrontiert seid. Ich bin absolut leidensscheu. Ich wäre der Allerschlechteste, wenn jemand für Leiden ausgesucht wird. Manchmal, wenn ich schon ein bisschen Kopfschmerzen habe, dann bin ich schon am Ende. Dann könnt ihr nichts mehr mit mir anfangen und ich bin so dankbar, dass es Kopfschmerztabletten gibt. Also ich bin da sehr, sehr auf einem sehr niedrigen Level, was Leiden ertragen angeht. Aber Jesus wusste, welches Leiden ihm bevorstand. Und ich glaube, wir lesen immer wieder von dem Leiden und von der Kreuzigung Jesu. Wir haben keine Ahnung, welches Leiden man bei so einer Kreuzigung durchmacht. Die Kreuzigung war die allerschlimmste Art, getötet zu werden. Sie war so schrecklich, dass sie als Abschreckung diente. Und jeder, der das einmal gesehen hat, hat bestimmt gedacht, so möchte ich mal nicht sterben. Aber es fängt ja schon vorher an. Die Verhöre, die Schläge. Man hat Jesus ins Gesicht gespuckt. Welch eine Demütigung. Die Nägel, das Sterben, die ganze Passion, das ganze Leiden. Und ich kann mir vorstellen, dass das einer der Gründe war, warum Jesus gesagt hat, Herr, Vater, wenn es möglich ist, dann erspar mir doch diesen Kelch. Lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Ist das der Grund, warum der Herr Jesus dieses Gebet betet? Zweitens wusste der Herr Jesus, dass er die Sünde der ganzen Menschheit trägt. Am Kreuz wird er stellvertretend sterben für die Sünde aller Menschen. Nicht nur für die Menschen, die hier sitzen. Oh, das wäre schon ganz schön heftig, oder? Wenn man für die Sünde leiden muss, die ich getan habe. Noch viel schlimmer für die Sünde, die wir alle getan haben. Aber Jesus leidet am Kreuz für die Sünde aller Menschen zu jeder Zeit auf der ganzen Welt. Er, der heilige Gott, von Anfang an ohne Sünde, sondern schreibt Paulus im Korintherbrief, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Und Johannes Der Täufer sagt, Jesus ist das Passahlamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt und auf sich nimmt. Der Herr Jesus bekommt die Sünde der ganzen Welt auf sich geladen und bezahlt mit seinem Leben für diese Sünde. Und ich frage mich, ist das der Grund, warum der Herr Jesus betet, dass der Vater diesen Kelch an ihm vorübergehen lässt? Drittens wusste der Herr Jesus, dass der Vater sich am Kreuz von ihm abwenden würde. Der spätere Schrei am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen, drückt diese Tatsache aus. Jesus ist die zweite Person der Gottheit. Er ist von Ewigkeit vereint mit dem Vater. Er lebte in vollständiger Harmonie und Einheit mit Gott, dem Vater. Er hatte immer eine enge und engste Verbindung mit Gott, dem Vater. Aber weil er unsere Sünde auf sich gelegt bekam, hat der Vater sich abgewandt von ihm und Jesus war ganz, ganz allein. Ob das der Grund für das Gebet war, dass der Kelch an ihm vorüberging? Und viertens, und vielleicht gibt es auch noch mehr Gründe, so gibt es noch einen weiteren Grund, und das ist der Zorn Gottes. Wir erfahren in der Heiligen Schrift, dass Gott zornig ist über Sünder. So lesen wir zum Beispiel im Römerbrief 1, Vers 18, denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alles gottlose Leben und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Und Paulus ermahnt dann die Leser des Römerbriefes und schreibt, du aber mit deinem verstockten und unbußfertigen Herzen häuft dir selbst Zorn an für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Jesu Christi. Die Schrift lehrt, dass dem Sünder ein zorniger Gott begegnet. Und jetzt müssen wir uns Folgendes vor Augen führen. Der Herr Jesus selbst ohne Sünde nimmt die Sünde der ganzen Welt auf sich, freiwillig. Und er wird am Kreuz den Zorn Gottes erfahren, weil er stellvertretend unsere Sünde auf sich genommen hat. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das der Grund ist, warum Jesus betet, lass doch diesen Kelch an mir vorübergehen. Was mir da passiert, dass ich den Zorn Gottes ertragen, abbekommen soll, das ist menschlich gesehen viel, viel, viel zu schwer. Wer soll das ertragen? Und ich kann mir vorstellen, oder ich kann mir nicht vorstellen, was der Herr Jesus da wirklich durchgemacht hat in Gethsemane, was ihn da wirklich bewegt hat. Mir geht es ja oftmals so, ich lese da eine Bibelstelle und ich lese das und mache mir keine großen Gedanken darüber. Aber was der Herr Jesus wirklich da erlitten hat, dass er sagte, wenn es eine Möglichkeit gibt, dann lass doch diesen Kelch an mir vorübergehen. Und dann lesen wir in Vers 44, Vers 44 ist übrigens nicht in allen älteren Handschriften enthalten, aber Vers 44 beschreibt treffend die Situation, was in dem Herrn Jesus vorging. Und er geriet in Todesangst und er betete heftiger. Und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Diese Beschreibung macht deutlich, wie intensiv der Herr Jesus hier um dieses Anliegen gerungen hat. Und ihr Lieben, durch dieses Gebet dürfen wir einen großen Blick in das Herz und Wesen unseres Heilandes tun. Es ist eines der großen offenbarten Geheimnisse, dass Jesus Christus ganzer Gott und ganzer Mensch ist. Und an dieser Stelle, gerade hier in Gethsemane, wird uns so deutlich, wie sehr der Herr Jesus Mensch war. Er ist vollkommener Mensch, Menschen wie wir, aber auch vollkommener Gott. Aber die Tatsache, dass er vollkommen Gott ist, bedeutet nicht, dass ihn ja diese Leidenszeit, die jetzt vor ihm steht, dass ihn die kalt lässt, dass er sagt, ach, ich bin ja Gott, ich mach das so mal links. Nein, es war ein wirkliches schwieriger Weg für ihn. Er kommt in Todesangst. Und wir müssen uns das vorstellen. Der Schöpfer aller Dinge, er wird Mensch, er erniedrigt sich selbst und wird Mensch. Aber dann muss er dieses Leiden auf sich nehmen, indem er die Sünde der ganzen Welt auf sich nimmt und den Zorn Gottes abbekommt. Der Mensch Jesus Christus, wenngleich er vollkommen Gott ist, er ringt hier wirklich. Und wisst ihr, was ich jetzt gerne getan hätte? Ich hätte euch gerne ein Lied zitiert, in dem das einmal wirklich deutlich wird. Und es ist ganz schwer, so ein Lied zu finden, wo das genau ausgedrückt wird. Ich hatte in Lied Nummer 432, das fängt im Grunde so an, aber dann macht der Schreiber eher deutlich, er spricht da von der Kreuzigung. Aber was hier auf Gethsemane passierte, es zeigt uns wirklich, wie sehr der Herr Jesus Christus ganzer Mensch, aber auch ganzer Gott ist. Kommen wir zum zweiten Punkt, die Hingabe Jesu. Lasst uns zweitens auf die Hingabe des Herrn Jesus achten. Vers 42. Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe. Trotz des bevorstehenden Leidens und Sterbens, trotz der auferlegten Sündenlast, trotz der Ausgießung des Zornes Gottes, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Ich habe in den Evangelien oft gelesen, besonders bei Johannes, wie sehr der Herr Jesus davon sprach, dass er gekommen ist, den Willen Gottes zu tun. Er sagt zum Beispiel in Johannes 4, Vers 34, wird Jesus zitiert, meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und vollende sein Werk. Und Johannes 6, Vers 38, denn ich bin vom Himmel gekommen, damit ich nicht meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Ihr Lieben, ich habe schon oft gesagt, Gott, ich will deinen Willen tun. Das kann man so schön sagen, wenn man zu Hause mit einer Tüte Chips auf dem Sofa sitzt. Aber wenn es hier wirklich um Leib und Leben geht, dann ist das etwas ganz anderes. Und der Herr Jesus wusste, was auf ihn zukommt. Und er war immer schon klar, dass er gekommen ist, um den Willen des Vaters zu tun. Aber hier am Gethsemane, wo es wirklich unmittelbar, wo sein Leiden unmittelbar bevorsteht, da ist es wirklich nochmal was ganz anderes. Zu sagen, ja Vater, jetzt gehe ich diesen Weg, den du möchtest. Jetzt gehe ich diesen Weg, das ist ja der Grund, warum ich in die Welt gekommen bin. An dieser Stelle ordnet sich der Sohn Gottes dem Willen des Vaters unter. Jesus willigt in den Willen Gottes ein. Und wisst ihr, was ich gedacht habe, als ich an diesen Punkt gekommen bin? Ich habe gedacht, wie gut, dass der Herr Jesus nicht reagiert hat wie Franzl. Das morgi net, das willi net. Und ich mache es nicht. Und ich gehe diesen Weg nicht bis zum Ende. Habt ihr euch einmal überlegt, was wäre, wenn der Herr Jesus an dieser Stelle Nein gesagt hätte? Wenn er gesagt hätte, ich gehe nicht diesen Leidensweg, das ist mir zu schwer. Denk mal darüber nach, was dann wäre. Da würde keiner von uns heute Morgen hier sitzen. Wir würden ohne Hoffnung in dieser Welt leben. Wir selbst müssten dem Zorn Gottes entgegengehen, weil jeder gesündigt hat und weil es keinen Menschen gibt, der vor Gott bestehen kann. Das wäre schrecklich, oder? Und wie dankbar können wir sein, dass der Herr Jesus nicht gesagt hat, das morgen nicht, das will ich nicht, sondern dass er gesagt hat, dein Wille geschehe, so wie du willst, das tue ich. Ihr Lieben, wir können so dankbar sein. Und ich bin so dankbar, dass uns das berichtet wird. Es war nicht einfach ein Selbstläufer. Ja, Jesus ist gekommen, um das zu tun, aber es waren innere Kämpfe. Und umso mehr müssen wir dankbar sein, dass er dieses Leiden auf sich genommen hat. Ich denke, an dieser Stelle können wir aber auch etwas für unser eigenes Leben lernen. Wir wollen doch dem Herrn Jesus immer ähnlicher werden, oder? Wir wollen, dass unser Charakter mehr und mehr dem des Herrn Jesus gleicht. Wir werden niemals vor die gleiche Herausforderung gestellt werden wie der Herr Jesus. Und das ist auch gut so, weil ich weiß, ich würde anders reagieren. Aber ist es nicht oft so, dass wir einen Wunsch haben, dass wir eine Vorstellung für unser Leben haben und Gott hat einen anderen Plan? Und dann fangen wir auch an zu ringen, will ich jetzt meinen eigenen Weg gehen? Oder möchte ich in den Willen Gottes einwilligen? Ich musste fast grinsen, als wir heute hierher gefahren sind auf der Autobahn. Da war dann ein Wohnmobil vor uns und auf dem Wohnmobil stand, was gefühlt auf allen Wohnmobilen steht, träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. Was im Grunde bedeutet, wenn wir das auf unsere Situation übertragen. Überleg dir, was du möchtest in deinem Leben und handle danach. Mach, was dir gefällt, was dir gut tut. Und das ist ja auch in einem gewissen Rahmen gut. Aber wenn das oder wenn Gott etwas anderes möchte für unser Leben, dann gilt es, dass wir lernen, uns dem Willen Gottes unterzuordnen. Ein Beispiel. Es kommt ja hin und wieder vor, und vielleicht sage ich das jetzt mehr auch zu den jüngeren Leuten, aber es kann auch ältere Leute betreffen, dass wir jemanden kennenlernen und uns verlieben. Und wenn du Christ bist, dann weißt du hoffentlich, dass es Gottes Wille ist, dass du einen gläubigen Partner hast oder einen gläubigen Partner suchst. Übrigens ist der beste Partner für dich jemand, der Gott liebt und der dem Herrn Jesus nachfolgt. Ich kann mir keinen besseren Partner vorstellen oder Partnerin, als die dieses mitbringt. Soweit die Basics. Und dann lernst du doch jemanden kennen und alles scheint zu passen. Du findest diese Person unheimlich toll. Es gibt nur ein Problem. Er oder sie ist nicht gläubig. Und ich weiß, dass das nicht Theorie ist. Das passiert so häufig, oder? Und dann fängt dieses Ringen an. Was mache ich denn jetzt eigentlich? Ich habe bestimmte Vorstellungen für mein Leben. Ich finde, dass die Beziehung gut und so weiter. Und auf der anderen Seite weiß ich, Gott hat einen anderen Plan. Gott hat einen anderen Willen. Und jetzt fangen die Kämpfe an, oder? Und das Schöne, was wir hier auch lernen können von dem Herrn Jesus, sich dem Willen Gottes unterzuordnen. Ich weiß, das geht oftmals auch nicht ohne Kämpfe. Und vielleicht ist dann auch ein Gebetskampf nötig, wo man dem Herrn das Herz ausschüttet, aber dann doch hoffentlich an den Punkt kommt, wo man sagt, Vater, nicht was ich will, sondern dein Wille geschehe. Und wir können das sicherlich in ganz viele andere Lebensbereiche noch übertragen. Aber ich glaube, gerade mit Beziehungen, das ist immer wieder auch so ein Thema. In diesem Zusammenhang können wir auch lernen, uns und unseren Willen Gott unterzuordnen. Manche haben sich ihr Leben anders vorgestellt. Und ich bin dir dankbar, Martin, das war ja nicht abgesprochen, dass du gerade von Paul Gerhardt dieses Lied zitiert hast. Befiehl du deine Wege, Befehl du deine Wege und hoffe auf ihn. Manchmal verläuft unser Leben anders, als wir uns das vorstellen. Da kommt eine Krankheit und ich hatte mir mein Leben ganz anders vorgestellt und die Krankheit gibt meinem Leben einen ganz anderen Verlauf. Und trotz Gebeten bist du nicht gesund geworden. Und es ist auch nicht leicht, diesen Kelch dann aus Gottes Hand zu nehmen und dann zu sagen, Herr, wir haben alles versucht, wir waren bei den Ärzten, wir haben gebetet und trotzdem bin ich krank und im Grunde wird die Krankheit immer schlimmer. Und dann darum zu ringen, Gott diesen Kelch auch aus Gottes Hand zu nehmen, dieses Leiden auch aus Gottes Hand zu nehmen, das ist nicht einfach. Aber ich möchte euch auch ermutigen, im Ringen mit diesen Dingen dann auch zu Gott zu kommen. Kommen wir zum dritten Punkt. Und das ist die Ermahnung Jesu. Wir finden nämlich eine Ermahnung Jesu in diesem Text. Ist dir beim Lesen des Textes aufgefallen, dass dieses Gebet Jesu von zwei gleichlautenden Ermahnungen eingeklammert ist? Wir finden oder wir lesen in Vers 40, und als er dahin kam, sprach er zu ihnen, betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Und Vers 46 lesen wir dann am Ende, und er sprach zu ihnen, was schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Jesus gibt seinen Jüngern den Auftrag zu beten. Und er begründet diese doppelte Aufforderung mit der Gefahr, in Anfechtung zu fallen. Das griechische Wort kann verschiedentlich übersetzt werden. Und tatsächlich übersetzen die meisten an dieser Stelle, damit ihr nicht in Versuchung fallt. Luther, dessen Übersetzung ich nutze, ist mit der Übersetzung Anfechtung eher die Ausnahme. Und wir können diese Aussage so oder so verstehen. Wir könnten Jesus so verstehen, dass er sagt, wir sollen beten, damit wir nicht in Versuchung oder Anfechtungen geraten. Also, dass wir verschont bleiben von diesen Anfechtungen und Versuchungen. Oder Jesus könnte meinen, wir sollten beten, damit wir in Versuchungen oder Anfechtungen bestehen. Und jeder, der schon längere Zeit Christ ist, weiß, dass wir im Grunde beides erleben und dass wir dieses Gebet für beide Situationen immer wieder brauchen. Als der Herr Jesus das bekannte Vaterunser gelehrt hat, da ist ein Teil dieses Gebetes, führe uns nicht in Versuchung. Führe uns nicht in Versuchung. Wir können auch beten, bewahre uns vor Versuchungen, beschütze uns vor Anfechtungen. Wenn wir den Textzusammenhang jetzt nehmen, dann wird kurz darauf Jesus verhaftet werden. Und bis zum Tagesanbruch wird Petrus versucht und er wird den Herrn Jesus dreimal verleugnen. Ihr erinnert euch, die Jünger, die gerade noch zusammensaßen und sich unterhielten, wer von ihnen wohl der Größte ist. Und vielleicht haben sie nicht nur davon gesprochen, wer der Größte ist, sondern wer der Treueste ist. Und Petrus war ja davon überzeugt, also wenn sie dich alle verraten, mir wird es ja garantiert nicht passieren, oder? Ich bin dir natürlich treu. Ich stehe immer an deiner Seite. Habe ich auch schon so oft gebetet und gesagt und bin immer wieder und immer wieder und immer wieder habe ich versagt. Und dieses Anliegen oder diese Ermahnung Jesu ist ja nicht ohne Grund. Er weiß ja, wie sehr wir uns immer wieder selbst überschätzen, wie hoch wir von uns denken. Und er weiß, Stefan, du bist der Letzte. Und gerade du hast doch dieses Gebet nötig. Und das ist mir auch wirklich bei dieser Vorbereitung dann nochmal bewusst geworden, wie wichtig dieses Gebet ist zu beten, führe uns nicht in Versuchung. Je mehr ich mich kenne, desto mehr weiß ich, ich brauche dieses Gebet. Ich muss selbst dieses Gebet für mich beten. Und wenn ihr nicht wisst, was ihr für mich beten sollt, betet, führe den Stefan nicht in Versuchung. Und ihr Lieben, das ist so ein praktisches Gebetsanliegen. Das sollten wir mit auf unsere Gebetszettel nehmen. Wir beten ja immer für bestimmte Leute. Sollten wir nicht zum Beispiel für unsere Ältesten beten, damit sie nicht in Versuchung fallen? Oder seid ihr davor, ja, ich weiß, ich kenne meine Ältesten, die wissen, ja, wir haben das Gebet nötig. Oder sollten wir das nicht gerade auch für die Alten und Kranken beten, die vielleicht alleine sind, wo die Kräfte nachlassen, dass wir für sie beten, Herr, führe sie nicht in Versuchung? Das ist ein ganz praktisches Gebetsanliegen, oder? Oder wenn wir an unsere Jugendlichen denken, die werden doch auch immer wieder versucht und verführt. Sollten wir nicht für die Jugendlichen beten, führe sie nicht in Versuchung? Und für alle anderen dazwischen auch noch. Ich glaube, jeder kann das irgendwie gebrauchen. Der Teufel ist ein Versucher und Verführer. Er hat Adam und Eva erfolgreich versucht und er wird bis in die letzte Zeit den ganzen Erdkreis verführen. Wir haben uns gerade in diesen Tagen, als ich auch die Predigt vorbereiten habe, haben wir uns zu Hause unterhalten und da haben wir über eine Situation gesprochen, die im Grunde gang und gäbe ist. Da ist eine Frau, die kommt seit neuem im Gottesdienst, eine junge Frau, sie hört das Evangelium, sie erfährt, dass der Herr Jesus sie liebt, dass der Herr Jesus für sie gestorben ist, dass sie durch den Herrn Jesus mit Gott versöhnt wird. Sie fängt an, all diese geistlichen Segnungen zu schmecken. Und dann lernt sie andere Leute kennen, die sie letztendlich davon wieder wegziehen. Und sie entscheidet sich, oder sie ringt im Grunde jetzt darum, welchen Weg soll ich denn gehen? Soll ich mich der Lebensweise dieser Welt anschließen oder soll ich mich dem Herrn Jesus wirklich ausliefern? Das ist eine große Versuchung, ein großes Ringen. Aber wir sehen, wie praktisch das einfach ist. Aber machen wir uns keine Illusionen, Gott wird uns nicht alle Versuchungen und alle Anfechtungen und alle Bedrängnisse von uns fernhalten. Ich glaube, auch wenn wir darum beten, führe uns nicht in Versuchung, so werden wir immer wieder in Situationen kommen, wo wir einfach Not, Versuchungen, Bedrängnisse und Anfechtungen auch erleben. Und daher sollte es auch unser Gebetsanliegen sein, für uns und für andere dafür zu beten, dass wir in Anfechtungen und in Versuchungen eben treu sind. Viele von euch hatten mitbekommen, dass wir in den letzten Monaten durch eine schwierige Zeit gekommen sind. Wir hatten eine Wohnung gekauft und mit dieser Wohnung ist alles schief gelaufen. Und mein Sohn sagte, ach Papa, ist doch nur Geld, hack's ab. Ja, der ist entspannt, ne? Aber es ging mir wirklich so nah. Und ich bin am Anfang fast am Leben verzweifelt. Und es war eine so große Not für mich. Und ihr habt das nicht mitbekommen, der Martin hat es mitbekommen. Kurz darauf war ich hier zum Predigen eingeteilt und das fiel mir so schwer, ich konnte fast nichts sagen. Und ich habe wirklich damit gerungen, meine ganzen Dienste in der Gemeinde abzugeben und zu sagen, ich höre auf, es hat keinen Sinn, ich bin so am Ende. Und ich bin so dankbar, dass viele in der Gemeinde für uns gebetet haben. Ihr habt uns wirklich durchgetragen, ihr habt uns zugehört, ihr habt uns geholfen. Und ich bin so froh für den Hauskreis. Das war wirklich so eine tolle Unterstützung, dass ihr zugehört habt, habt immer wieder gebetet, habt mit uns darum gerungen, dass wir aus dieser Situation rauskommen. Und Gott hat wirklich Gnade geschenkt. Und heute, ein Jahr später, können wir, was diese Situation betrifft, wieder aufatmen. Aber ich weiß, dass viele Leute zeitweise durch Bedrängnisse und Anfechtungen gehen und dass andere auch dauerhaft durch Nöte und Anfechtungen gehen. Ich möchte nur mal paar Stichpunkte aufzählen. Das können Krankheiten sein. Eine Krankheit, die dich nicht mehr verlässt und du weißt, ich habe sie bis zum Lebensende. Es können finanzielle Probleme sein, es können Beziehungsprobleme sein. Krieg, Missbrauch, Verfolgung und viele andere Dinge, die unser Leben wirklich kaputt machen. Und wenn wir manchmal so manche Personenkreise durchgehen, dann müssen wir sagen, es gibt keinen, der irgendwie davor verschont ist. Überall gibt es Nöte und, und Sorgen und Versuchungen und Probleme. Und wir brauchen diese Gemeinschaft und dieses Miteinander, dass wir auch füreinander eintreten in unseren Gebeten, dass wir füreinander beten, dass wir gerade, wenn wir schwierige Zeiten durchmachen, dass wir auch uns gegenseitig ermutigen, treu zu bleiben. Und ich glaube, dass wir gerade in unseren Kleingruppen, ihr Lieben, in unseren Hauskreisen, das praktizieren müssen. Wir müssen das mehr lernen zu praktizieren, uns zu öffnen, diese persönlichen Dinge mitzuteilen und dann auch persönlich darum zu ringen, dass einer die Last des anderen auch trägt. Durch das Studium des Epheserbriefes sind mir manche Gebete wichtig geworden. Zum Beispiel ist mir damals wichtig geworden, dafür zu beten, dass wir in Christus verwurzelt und gegründet sind, in seinem Wort. Und das ist ein Anliegen, das haben auch andere schon immer wieder gebracht. Ich glaube, der Ziegler, hat auch darüber gesprochen. Thilo Ziegler, genau. Der hat das auch mal in der Predigt deutlich gemacht. Das sind so wichtige Gebetsanliegen, dafür zu beten, dass wir stark verwurzelt mit Christus sind. Aber auch dieses Gebet ist mir jetzt wichtig geworden bei der Vorbereitung dieser Predigt, dass wir eben dafür beten, dass wir nicht in Versuchung geraten oder in Versuchungen und Anfechtungen treu bleiben. Und wenn wir nochmal die Situation anschauen, in der dieses Gebet stattfindet, kurz darauf wird Petrus versucht und er versagt. Und ich bin sicher, dass der Herr Jesus auch gerade im Hinblick auf kommende Verfolgung uns auffordert zu beten, dass wir nicht in Versuchung fallen, sondern dass wir standhaft und treu bleiben. Die Gemeinde, nachdem der Herr Jesus weggegangen ist, sie wurde verfolgt. Der Martin hat eben von den verfolgten Christen gesprochen. Auch sie brauchen gerade diese Unterstützung, dass sie in der Verfolgung treu bleiben. Und wir brauchen das, wenn es einmal kommt, dass wir auch treu bleiben. Ich bin nicht der Meinung, wie das verschiedentlich immer wieder gesagt wird, wenn die ersten Probleme kommen, dann werden wir entrückt und dann sind wir beim Herrn. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass auch wir durch Notzeiten durchgehen werden. Wir hier im Westen, wir haben das schönste Christenleben, das einfachste Christenleben und wir denken, wenn mal im Winter die Heizung kalt bleibt, dann muss der Herr Jesus gleich wiederkommen. Wir müssen immer damit rechnen, dass der Herr Jesus wiederkommt. Aber wir müssen auch vorbereitet sein, wenn mal schwierige Zeiten kommen, dass wir nicht gleich den Kopf in den Sand stecken, sondern dass wir uns gegenseitig ermutigen, damit wir in Verfolgungen auch treu sind. Kommen wir zur Zusammenfassung. Wir haben Folgendes gesehen heute. Wir haben gesehen, dass der Herr Jesus wirkliche Not hatte. Und die hat er zu dem Vater gebracht. Er hat wirklich gerungen. Er hat sein Herz vor dem Vater ausgeschüttet. Und wir haben gesehen, auch was ihm diese Not bereitet hat. Aber dann haben wir gesehen, wie der Herr Jesus seinen Willen dem Vater untergeordnet hat. Und wie er deutlich macht, ich bin gekommen, den Willen des Vaters zu tun. Und ich bin gekommen, diesen Plan auszuführen. Wie er in den Willen Gottes eingewilligt hat, um das zu tun, ja, was Gott möchte. Und dann haben wir gesehen, das können wir auch selbst lernen für verschiedene Lebenssituationen, auch für uns. Und drittens haben wir gesehen, es gibt diese Anwendung, ja, dass wir auf Jesus hören und dass wir diese Ermahnung Jesu, dass wir nicht aufhören zu beten. Und dass wir gerade auch dieses Gebet, führe uns nicht in Versuchung, dass wir das auch immer wieder für uns und auch für andere beten. Also zwei Anwendungen für uns. Einmal dieses Gebet, führe uns nicht in Versuchung, zu unserem eigenen zu machen, das in unser Gebetsleben und auch in die Gebetsstunden zu integrieren. Und das zweite Anliegen ist dann eben auch zu sagen, Herr, nicht mein Wille geschehe, sondern ich möchte das tun, was du möchtest. Und vielleicht gibt es gerade jetzt in deinem Leben so eine Situation, wo du ringst darum. Ja, du weißt genau, Gott möchte eine bestimmte Sache von mir und ich möchte vielleicht lieber was anderes tun. Dann ringe damit, bringe dieses Anliegen vor Gott in der Hoffnung, dass am Ende dieses Gebets du dann sagen kannst, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Ich möchte deinen Willen tun. Ja, wollen wir beten? Stehen wir dazu bitte auf. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir diesen Bericht haben von dem Herrn Jesus in Gethsemane, wie er wirklich gerungen hat. Und wir danken dir für den Einblick in dieses Herz Jesu, wo wir auch ein bisschen mitfühlen können, wie es ihm gegangen ist vor dem bevorstehenden Leiden und wie er damit gekämpft hat, weil er wusste, was auf ihn zugekommen ist. Aber er hat Ja gesagt, Ja zu deinem Willen, er ist deinen Weg gegangen, Herr. Und dafür danken wir dir, Herr Jesus, dass du diesen Weg wirklich gegangen bist, dass du nicht gesagt hast, das will ich nicht, sondern dass du gesagt hast, ich will den Willen des Vaters tun. Und so beten wir auch für uns, Herr. Hilf uns, dass unser Wille immer mehr und unser Handeln immer mehr in Einklang kommt mit deinem Willen, mit deinem Plan für uns. Und hilf uns auch bitte, Herr, dass wir in unserem Gebetsleben ja diese Anliegen von Herzen zu dir bringen, weil wir sind angewiesen auf deine Hilfe, Herr. Wir sind nicht stark, wir sind immer wieder schwach und wir brauchen deine Gnade und wir brauchen deine Hilfe auch für unser Leben. Und wir beten gerade für die, die besonders angefochten sind, die besonders in Not sind. Herr, trag du sie durch in dieser schweren Stunde. Hilf du ihnen, Herr, dass sie ja den Blick auf dich gerichtet haben und dass sie ihr Vertrauen auch auf dich setzen. So hab Dank, Herr, für dein Wort und wir bitten dich, dass uns diese Gedanken noch weiter begleiten. Amen.